In der Schweiz gibt es einen Journalistenkodex. Der ist vom Presserat verfasst worden und legt Richtlinien und ethische Standards für die journalistische Arbeit fest. In dem Kodex steht so einiges.
Die Wahrheitssuche stellt den Ausgangspunkt der Informationstätigkeit dar. Sie setzt die Beachtung verfügbarer und zugänglicher Daten, die Achtung der Integrität von Dokumenten, Text, Ton und Bild, die Überprüfung und die allfällige Berichtigung voraus.
Das ist die erste Richtlinie. Weil ich selber solche Regeln jeweils sicher dreimal durchlesen muss, bis ich sie wirklich verstanden habe, erzähle ich euch die zwei Sätze noch mal ein bisschen unformuliert. Es geht darum, dass sich JournalistInnen aktiv dafür einsetzen, die Wahrheit zu finden. Und für das sollen sie auf Informationsquellen zurückgreifen, die auf ihre Richtigkeit prüfen und, falls etwas falsch ist, die Informationen richtig stellen. Journalismus ist für die öffentliche Meinungsbildung da. Er soll einschätzen, informieren, analysieren und kritisieren. Vor allem die letzte Aufgabe ist für unsere Geschichte wichtig. Es ist nämlich das, was ein junger Journalist 1972 gemacht hat. Der Hans Gabretz hat erst seit kurzem bei der Zeitschrift «Beobachter» geschafft, wo die Geschichte vom Hilfswerk «Kinder von der Landstrasse» an ihn angetragen worden ist. Und er hat sich entschieden, anzuschauen und Missstände publik zu machen. Es ist eine Geschichte, die ihn über Jahre hinweg begleitet und die für Reaktionen gesorgt hat, die heute unvorstellbar sind. Ich bin Dori Bosshardt und das ist die Podcast-Serie «Verlorene Kinder», wenn jenische ihre Schweigen brechen. Folge 3 – Ein Journalist deckt auf. Der Hans Gabretz ist mittlerweile 83. Er lebt in Gastrisch, einem kleinen Bergdorf im Kanton Graubünden. Es ist fernab von all dem Trubel, wo er während 28 Jahren beim Beobachter in Basel hatte. Ich bin ihn also dort besuchen, um mit ihm über seine Zeit beim Beobachter zu reden. Mit dem Gepäck hatte ich natürlich mein Mikrofon.
Ja, kann ich schon. Wir fangen ja jetzt an und dann kommen die Fragen. Genau. Wollen wir mal schauen, wie das klingt.
Naja, so gut hat es in dem Moment noch nicht getönt. Das liegt aber auch daran, dass im Hintergrund noch die Kaffeemaschinen und der Wasserkocher gelaufen sind. Aber die Fragen von mir sind nachher auf jeden Fall gekommen. Obwohl es die gar nicht immer gebraucht hat. Der Hans Gabretz hat gern von selber angefangen zu erzählen.
Man hat es nicht gewusst. Ich habe es auch nicht gewusst. Wir haben ja immer eine gewisse Beziehung zu Jenischen da, weil die Jenischen durchs Dorf sind oder Sachen gemacht haben, die Pfanne verzinnt. Und es sind dann plötzlich immer weniger gekommen. Das hat man gesehen. Aber man hat gedacht, ja, die haben jetzt aufgehört, ihre Arbeit zu machen. Und das hat man irgendwie verschwiegen oder als gut, als Hilfe für die armen Kinder, oder?
Das, was Hans Gabretz erzählt, ist eine Erinnerung aus seiner Kindheit. Er ist 1940 im gleichen Bergdorf geboren und aufgewachsen, wo er auch heute wieder lebt, eben in Gastrisch. Genau in solchen Bergdörfern sind die Jenischen immer wieder gewesen, zum Wirtschaften. Sie sind zum Beispiel hausieren, das heisst, sie sind von Haustür zu Haustür und haben ihre Waren verkauft. Ein bisschen Klatsch und Tratsch hat da auch nicht fehlen.
In einem Dorf haben die auch noch eine Art Blickfunktion gehabt, eine Boulevardfunktion, weil die haben allerlei gewusst. Und dann haben sie das erzählt. Und bei uns ist eine Kollegin Gruber geheissen. Das war ein Wahnsinnsstück als Frau. Und dann hat sie immer so Geschichten erzählt und wir als Kind haben bloß. Und oft hat sie also sechs Geschichten erzählt. Dann habe ich gesehen, der Herr Oberst, so und so, zu Chur, auf dem Postplatz. Dann haben sie gesagt, kennst du mich nicht mehr? Ich glaube schon, dass du mich nicht mehr kennst, aber hinter der Stude hast du mich gekannt. Wir haben gelost. Ja. Das hat eben auch eine Rolle gespielt, die soziokulturelle Symbiose oder Austausch. Von dem haben natürlich die Puristen keine Ahnung.
Aber eben. Irgendwann ist es auffällig geworden, dass die Jenischen immer seltener gekommen sind. Es wird aber noch viele Jahre dauern, bis Hans Gabretz klar wird, warum. Genauer gesagt, bis er 32 ist. Er arbeitet erst seit etwa 3 Monaten für den Beobachter, dazumals eine der auflagenstärksten Zeitschriften in der Schweiz.
Man hatte Sprechstunden gehabt. Also der Beobachter hat damals in einer schönen Villa in Basel residiert. Und die Türen hat immer offen sein. Also die Leute konnten direkt zur Redaktion gehen, ihre Geschichten erzählen.
Es ist im Herbst 1971, wo Hans Gabretz für eben diese Sprechstunde zuständig war.
Und dann kommt eine Frau rein und sagt, ich bin Therese Hauser und ich hoffe, dass man mich wirklich anlässt und mir glaubt. Ich war schon mal da und man hat mir nicht geglaubt.
Therese Hauser ist nicht die Erste, die mit ihrer Geschichte Öffentlichkeit sucht. Schon in den 40er Jahren sind jenische zu den Medien gegangen, aber man hat ihnen nicht zugelassen. Und eben, auch bei der Therese Hauser hat es 2 Anläufe gebraucht. Der Hans Gabretz weiss, wer das letzte Mal in seiner Position war und warum er der Therese Hauser nicht geglaubt hat.
Er war Amtsvormund vorher. Er war ein Behördentreu.
Ja.
Und wenn du behördentreu bist und du gehst zur Proventute und Proventute bringt dir ein Bundesgerichtsurteil, dann ist der Fall erledigt für so einen Menschen, der so strukturiert ist. Oder? Vielleicht sind sogar 2 vorbeigekommen. Es gibt eine Korrespondenz noch. Ja, das war noch mal ein anderer. Da gibt es eine Korrespondenz zwischen dem Beobachter und der Proventute. Und dort tut die Proventute beschwichtigen und sagt, tut alles in schönsten Farben darstellen. Und dann macht er nichts mehr. Oder? Es ist eben auch Glaube an die Institution. Und das habe ich nicht.
Ja.
Meine Devise geht sogar so weit, trau keinem Politiker. Trau keinem. Wenn es drauf und dran kommt, gibt es ganz wenige, die zu einer Sache stehen.
Therese Hauser ist also in die Sprechstunde gekommen und hat Hans Gabretz ihre Geschichte erzählt. Ihr sind alle 5 Kinder weggenommen worden. Kontakt zu ihnen hat sie nicht mehr. Sie ist bis zum Bundesgericht gegangen, hat aber kein Recht bekommen. Wo sie mit dem letzten Kind hochschwanger war, hat sie sich im Wald versteckt. Die Polizei hat sie zusammen mit einem Funktionär von der Proventute gefunden und sie ins Spital in Bellinzona gebracht.
Und nach der Geburt hat man ihr Kind gerade weggenommen. Und sie hat es nie mehr gesehen und die Brüste abgebunden und sie entlassen. Das hat sie erzählt.
Erzählt hat das Therese Hauser nicht nur dem Hans Gabretz, sondern gut 1 Jahr später auch dem SRF. Aus lizenzrechtlichen Gründen kann ich hier leider den Originalton nicht einspielen. Aber du findest einen Link zum Archivbeitrag in den Shownotes. Es lohnt sich, das anzuschauen.
Dann habe ich gedacht, kann das sein? Sie hat es aber so deutlich erzählt, dass der Eindruck kam, so etwas kann man einfach nicht irgendwie fantasieren. Und dann bin ich zur Proventute.
Die haben ihm den Bundesgerichtsentscheid vorgelegt, wo schwarz auf weiß draufsteht, dass es richtig gewesen sei, dass man dieser Frau die Kinder weggenommen hat.
Und dann bin ich wieder aufs Büro zurück. Und dann habe ich mir überlegt, hat jetzt das Bundesgericht recht oder hat die Frau recht? Und bin innerlich davon ausgegangen, so eine Geschichte kann man nicht erfinden und vermutlich hat die Frau recht.
Daraufhin ist er Therese Hauser in ihren 2 Wohnwagen besuchen. Er hat den Anwalt und die Hebamme für eine Ausfindung gemacht, mit einem Polizist und der Gemeinde geredet. Von allen Seiten hat er gehört, dass sie mit der Therese Hauser nie Probleme hatten und sie das Kind gut betreut hat.
Dann war ich reif zum Schreiben. Und habe noch andere Mütter gefunden, wo Ähnliches passiert ist. Und dann ist der erste Artikel gekommen, «Fahrende Mütter klagen an».
Es war der erste von vielen Artikeln, die Hans Gabretz ab dann über das Hilfswerk veröffentlicht hat. Und er hat heftige Reaktionen ausgelöst.
Dann ist der Sturm losgegangen. Aber nicht so, wie ich es gedacht habe, dass man empört gewesen wäre über so etwas, sondern es sind empört gewesen über den Beobachter, der solche Lügen erzählt über eine Institution wie die Proventute. Man hat die Proventute geglaubt. Und Lehrer, Fürsorger, Fürsorgerinnen und gute Bürger haben den Beobachter abgestellt. Tausende von Abokündigungen sind gekommen. Jeden Tag sind Hunderte gekommen. Ja, nun, dann hat mich der Verleger gerufen und hat gesagt, Herr Gabretz, wie geht's Ihnen? Da habe ich gesagt, ja, geht mir recht, aber ich habe natürlich ein bisschen Bedenken wegen diesen vielen Abstellungen. Und dann sagt er, machen Sie sich keine Sorgen. wenn wir 50'000 Abo verlieren, das wird durchgezogen.
Der Hans Gabretz hat also weitergemacht. Es war schwierig, an neue Geschichten heranzukommen, weil die Jänischen verunsichert waren. Mit der Zeit haben sie aber das Vertrauen gewonnen und haben erzählt. So sind auch die sexuellen Missbrüche ans Licht gekommen.
Ein Fall war, ist das Mädchen platziert worden bei einem Posthalter. Und die hat erzählt, sie hat geschlafen und der Posthalter ist nachts zu ihr ins Bett und hat sie missbraucht. Sie ist geflohen, ist auf Zürich, hat auf einer Bank übernachtet und am nächsten Morgen hat sie die Polizei aufgegriffen. Sie wollte ihre Geschichte erzählen, haben sie es gar nicht interessiert. Sie haben sie sofort in die Zentrale von der Präventute gebracht. Und dort hat sie erzählt, was ihr passiert ist, dem Dr. Siegfried, dem Leiter. Der ist dem überhaupt nicht nachgegangen. Sie hat den Stempel gekriegt, sexuell verwahrlost, und ist in ein Jugendgefängnis gekommen.
Er hat auch noch andere ähnliche Geschichten gehört und ist dann zu der Präventute gegangen.
Und dann habe ich etwas gemacht, was man heute niemals dürfte machen. Habe ich gesagt, sie müssen ihr Werk schliessen und sonst kommt die Geschichte von dem Missbrauch in der nächsten Nummer. Das war ein Jahr nach dem ersten Artikel. Und tatsächlich, 3 Wochen später, hat die Präventute bekannt gegeben, sie dürfen das Werk schliessen.
Der Hans Gabretz hat in unserem Gespräch von 3 Phasen geredet. Die erste Phase ist die du jetzt gerade gehört hast. Sie fängt dort an, wo Therese Hauser zum Beobachter kommt und hört mit der Schliessung vom Hilfswerk Kinder von der Landstrasse im Jahr 1973 auf. Nach dieser Schliessung fängt die 2. Phase an. Der Hans Gabretz sagt, dass die Jänischen in dieser Zeit selbstbewusster geworden sind und sich anfangen zu wehren. Sie haben Gesellschaften gegründet und vor allem ein Ziel vor Augen gehabt, dass sie sich die Akten bekommen, die während Jahrzehnten über sie angelegt worden sind. Am Anfang sind aber alle Forderungen mehr oder weniger ins Leere gelaufen. Erst anfangs der 80er Jahre hat sich in dieser Hinsicht wirklich etwas getan.
Kriege ich ein Telefon vom damaligen Generalsekretär der Präventute, Dr. Stauffacher. Und der sagt mir, Herr Gabretz, kommen Sie zu mir, ich zeige Ihnen etwas. Dann war ich natürlich hoch erfreut, weil irgendwie ist der Streit und die Blockade durchbrochen und bin angegangen. Dann führt mich der Dr. Stauffacher in den Keller der Präventute, einen grossen Keller voller Akten. Und dann hat er gesagt, doch, Sie können stichprobenartig einmal in die Akten einschauen. Und dann habe ich gesehen, da hat es psychiatrische Gutachten gehabt. Bericht, die schlimmsten Berichte, vor allem über Frauen, sexuell verwahrlost, Dirnen. Man könnte sie zu nichts brauchen. Denn was mich am meisten beeindruckt, nein, fast traurig gemacht hat, hat eine ganze Mappe gehabt, voller Briefe, wo jenische Eltern geschrieben haben, ihren Kind. Das hat man über die Präventute machen. Die sind alle beschlagnahmt worden. Die Kinder haben nie diesen Brief gekriegt. Und die Kinder haben jemanden mal den Eltern etwas Kärtchen schreiben oder ein Foto. Alles ist abgefangen worden und dort archiviert. Mit dieser Härte hat man die Familien auseinandergehalten. Und durch die Erzählung, ja, deine Mutter kümmert sich nicht, dein Vater ist ein Säufer, haben die Kinder das Bild gekriegt, weil sie nie etwas gehört haben von den Eltern.
Die Präventute hat vor, die Akten an die Gemeinden zu verteilen und sich so aus der Verantwortung zu ziehen. Die Begründung war, dass sie ja nur die vermittelnde Instanz sein sollen und schlussendlich die Vormundschaftsbehörden für alles verantwortlich sind. Weil es laut die Proteste der Jänischen gegeben hat, sind die Akten 1987 versiegelt ins Bundesarchiv gekommen.
Dann hat es nochmal Proteste gegeben, für die Akten zu öffnen. Dann ist groteskerweise, haben die Betroffenen müssen ein Gesuch stellen an eine Kommission, damit sie ihre eigenen Akten sehen können. Und haben nicht einmal alle Erlaubnis gekriegt. Mit dem Argument, da steht so viel Schlimmes drin, dass man nicht zumuten kann, dass man das lese.
Auch der Hans Gabretz bekommt Einsicht in gewisse Akten und hat so einen tieferen Einblick in das, was das Hilfswerk während fast 50 Jahren gemacht hat. Er schreibt weitere Artikel für den Beobachter, zum Beispiel über willkürliche Einweisungen von jenischen in Gefängnis, ohne dass sie je ein Verbrechen begangen haben. Und es kommen weitere sexuelle Missbrüche ans Licht.
Einer ist zwei Mädchen im Jugendheim abholen und hat Stellen gesucht für die zwei Mädchen. Ist mit ihnen in ein Hotel übernachten und hat die zwei Mädchen dort vergewaltigt. Und die hatten den Mut, das anzuzeigen. Und dann musste der Sepp für 4 Jahre ins Gefängnis. Oberste für Kinderbetreuung in der Proventute. Nicht nur für Kinder der Landstraße, sondern für die gesamte Kinderbetreuung. Das habe ich auch geschrieben. Das hätte natürlich umgekehrte Aufruhr gegeben. Da ist es nicht mehr gegangen mit Abo-Abstellungen, sondern ein Boykott von der Proventute. Weil man dann gesehen hat, da ist mehr dahinter. Man hätte ja aus so Akten zitieren.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Wenn du erst bei der zweiten oder dritten Folge eingestiegen bist, empfehle ich dir da jetzt auf Pause zu drücken und die erste Folge noch nachzuhören. Dort habe ich euch die Geschichte von Uschi Waser und Ursulina Gruber erzählt. Zwei jenische Frauen, die als Kind ihren Müttern weggenommen worden sind. Bei beiden haben wir an dieser Stelle einen Punkt gemacht, wo es darum gegangen ist, dass sie ihre Akten lesen. Erst durch das Lesen von diesen ganzen Unterlagen ist den beiden Frauen bewusst worden, was ihnen ihrer Kindheit überhaupt angetan worden ist. Wo Uschi Waser das erste Mal einen kleinen Teil von ihren Akten in der Hand hatte, war sie 37. Sie hat sich dazumals an die Stiftung Naschet Jenische gewendet und ist so an ihre Akten angekommen. Naschet ist ein jenisches Wort und heisst übersetzt «steht auf». Die Stiftung ist in den 80er Jahren gegründet worden und setzt sich für die Aufarbeitung und Wiedergutmachung von der Aktion Kinder von der Landstrasse ein. Heute ist Uschi Waser übrigens selber Präsidentin von der Stiftung Naschet Jenische. Am Anfang sind es nur etwa 20 Seiten, die Uschi Waser bekommen hat. Mit der Zeit ist dann immer mehr dazugekommen. Mittlerweile sind es über 3'500 Seiten. Es sind Akten, die über Jahre hinweg über sie zusammengestellt worden sind. Unter anderem sind in diesen Akten Berichte von Heimschwestern, Pflegeeltern oder ihren Vormünden. Die erste Seite hat sie kurz vor ihrem Dienst auf der Nachtwache im Spital gelesen, wo sie damals gearbeitet hat.
Und ich habe nicht gemerkt, was in mir vorgeht. Ich habe nie gemerkt, was in mir vorgeht, wenn ich Akten lese. Das ist immer mehr Entsetzen, Fassungslosigkeit, glaubst es fast nicht und trotzdem lese ich weiter. Und denkst nicht, dass eine Steigerung möglich wäre. Da verlierst du jedes Selbstwertgefühl. Das ist ganz verrückt, dass, wenn man das nicht selber mitmacht, kann man das euch gar nicht erklären.
Irgendwie bin ich froh, dass Uschi Waser das sagt. Dass man es eben nicht nachvollziehen kann, wenn man es selber nicht erlebt hat. Ich habe mich über Wochen und Monate hinweg mit dem Thema befasst und mit Betroffenen und Beteiligten geredet. Ich habe immer wieder von neuen Missständen erfahren, wo ich noch nichts darüber gelesen habe. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich stumpfe irgendwie ab. Es sind solche Aussagen, die mir das Ausmaß dieser ganzen Geschichte wieder bewusst machen. Das, was Uschi Waser bis jetzt gelesen hat, sind die Akten vom Hilfswerk bzw. der Pro Juventute. Die Akten vom Gericht, die angelegt worden sind, weil sie mit 15 ihren Stiefvater und ihren Onkel wegen sexuellem Missbrauch angezeigt hat, hat sie bis dahin noch nicht gesehen. Es hat sie aber nicht losgelassen und sie ist darum zu einem Anwalt in St. Gallen gegangen. Über ihn hat sie noch am gleichen Tag alle Gerichtsakten bekommen.
Und der Fehler war eigentlich, dass ich in der gleichen Nacht die ganze Akte gelesen habe. Und dann weiss ich nur noch, dass ich am Morgen angefangen habe, heulen und heulen und heulen und heulen und heulen. Und es hat nicht mehr aufhören heulen.
In diesen Gerichtsakten findet sie einen Aufsatz, den sie in der Gewerbeschule geschrieben hat. «Mein Spiegelbild, wie ich mich sehe», ist der Titel von dem Text. Uschi hat als Jugendliche da über sich geschrieben, dass sie lernen muss, ihre Fantasien in den Griff zu bekommen. Sie erzählt mir, dass sie selbstkritisch hat wollen sein und sich durch das eine gute Note erhofft hat. Wie der Aufsatz in die Strafakte gekommen ist, ist ihr bis heute unverständlich. Das Gericht beruft sich auf den und schreibt:
Ursula Kollegger hat zudem auch in ihrer heutigen Einvernahme an Schranken und in einem von der Verteidigung eingereichten Aufsatz «Mein Spiegelbild» vom Herbst 1967 selbst zugegeben, sie habe oft gelogen und besitze eine überbordende Fantasie.
Das, was sie in den Gerichtsakten gelesen hat, hat ihr den Boden unter den Füßen weggerissen. Sie denkt über Suizid nach.
Kollektiver Selbstmord ist mein Tagesthema gsi. Vom Morgen bis am Abend im Bett, auf der Nachtwach.
Schlussendlich ist es die Sorge um ihre beiden minderjährigen Töchter, die sie daran hindert, ihre Gedanken in Tat umzusetzen. Einen Monat später entscheidet sie sich, ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen und mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist ihre Art und Weise, mit dem klarzukommen, was ihr in der Vergangenheit angetan worden ist. Und sie wird immer wieder sagen, dass sie die Geschichte nicht auf sich sitzen lässt. In gewissen Hinsichten wäre es sicher einfacher gewesen, die Akten nie zu lesen. Trotzdem würde sie es wieder machen.
Eigentlich gibt es ja, sage ich, ein Recht auf Wort. Und ich konnte es auch nicht abschätzen, was es auslöst. Als ich in St. Gallen war, habe ich gesagt, weißt, ich will es nur wissen. Wenn der mir gesagt hat, dusche. Das ist kein Spaziergang. Hätte ich gesagt, wieso? Ich weiß ja alles. Ich weiß ja alles. Aber ich habe gar nichts gewusst.
In diesem Podcast erzählen wir noch eine zweite Geschichte von einer Betroffenen. Ursulina Gruber. Während Uschi Waser ihre Akte mit 37 angefordert hat, hat es Ursulina Gruber schon mit 30 gemacht. Sie sagt, dass sie damals mit einem Brief von ihrem Anwalt relativ schnell an die Akten angekommen ist.
Ich habe dann in der Zwischenzeit meine Akten gelesen und gemerkt, mir fehlen ja Seiten in diesen Akten.
Sie hat sich an einen Bekannten gewendet, der Kontakt zu der Leiterin vom Stadtarchiv Zürich hatte. Und so ist sie auch an die restlichen fehlenden Seiten angekommen.
Da bin ich an den See runter gesessen und ich hab nur nicht alle Leute ausgerufen. Dann ist so daneben gefunden, was da gestanden ist. Also die haben zu Recht die Seiten rausgenommen. Also,
aber die sind ja nicht, also ja, weil, sind nicht zu ihrem Schutz rausgenommen.
Nein, natürlich nicht. Zum Schutz von der Amtsvormundschaft haben sie es rausgenommen. Man hat gesagt, man will Dritte schützen. Das war natürlich ein Witz gewesen, weil meine Mutter ist ja allen Akten vorne auch vorgekommen. Das war ein absoluter Witz gewesen. Was mich dort auch noch betroffen gemacht hat, es hat vorne in diesen Akten immer eine Liste, wer die schon alle ausgelehnt hat. Und es sind sicher etwa 15 bis 20 Leute gewesen, und ich gefunden habe, aha, die haben sich alle meine Akten anschauen, bevor ich sie selber anschauen konnte. Das hat mich schon gestört.
Die Akten sind damals schon zu historischen Zwecken und für die Aufarbeitung an ForscherInnen herausgegeben worden. Aber ich verstehe Ursulina Gruber. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, dass so persönliche Berichte, die über einem geschrieben worden sind, vorher schon von anderen gelesen worden sind. Wir haben in dieser Folge nicht allzu lange über die Akten geredet. Trotzdem dürfen wir die Macht von ihnen nicht unterschätzen. Die Macht haben sie einerseits schon in den Jahren gehabt, wo sie geschrieben worden sind. Stigmatisierte Kommentare zu den Jänischen sind von Kinderheim zu Pflegefamilien und von Pflegefamilien zu Erziehungsanstalten weitergegeben worden. Durch das war die Einstellung gegenüber den Kindern schon von Anfang an negativ gewesen und sie hatten keine Chance auf eine normale Schulbildung oder eine Berufslehre gehabt. Gewisse Kinder sind durch solche Akten in psychiatrische Kliniken eingewiesen worden. Der eigene Lebenslauf ist durch das vorbestimmt worden, ohne dass die Jänischen irgendetwas dafür hätten können. Andererseits haben die Akten auch viele Jahre, nachdem sie geschrieben worden sind, eine Macht gehabt. Uschi Waser hat es ja schon gesagt, man kann sich nicht vorstellen, wie es ist, solche Akten zu lesen, wenn man es selber nie erlebt hat. Aber vielleicht versuchst du dich trotzdem in so eine Situation hineinzuversetzen. Du bist als Baby grundlos deiner Mutter weggenommen worden. Du bist in eine Pflegefamilie oder ein Kinderheim gekommen und erfährst erst im Erwachsenenalter, wo eigentlich deine wahren Wurzeln hast. Du entscheidest dich, dass du mehr über deine Vergangenheit wissen möchtest und du hast Akten beantragen, die während 18 Jahren über dich geschrieben und gesammelt worden sind. Und dann lesest du die und wirst mit abwertenden, stigmatisierten und rassistischen Kommentaren über dich konfrontiert. Wie gesagt, wenn man es selber nicht erlebt hat, kann man es nicht nachvollziehen. Ich habe vorhin mal von drei Phasen geredet. Eine fehlt uns noch.
Die dritte Phase ist die Zusammenführung von diesen verstreuten Leuten. Das war eine ganz schmerzliche Phase für die Jenischen selber. Und dann die Aufarbeitung.
Durch die Akten haben die Jenischen teilweise herausfinden, wer ihre lieblichen Eltern sind. Eine Zusammenführung von einer Tochter mit einer Mutter ist Hans Gabretz besonders in Erinnerung geblieben.
Kriege ich ein Telefon vom Tessin. Frau, italienisch redet, sagt, sie heisse Traviani. Und sie hat ihre Mutter sei gestorben. Und sie hat jetzt geräumt und sie sei in einem Schrank Dokument gekommen, wo sie gesehen hat, sie heisse gar nicht Traviani, sondern sie heisse Casali. Und was das für eine Bewandtnis hat, jetzt kommen sie nicht mehr draus. Weil sie sich adoptiert, Sepp hat sie gewusst, dass sie adoptiert sei. Casali ist die Italienisierung von Hauser. Und das war das Mädchen, wo man der Therese Hauser damals in Bellinzona weggenommen hat. Tochter. Ja.
Kurze Zeit nach dem Telefonat haben sich Therese Hauser und ihre Tochter zum ersten Mal gesehen. Und das nach 40 Jahren.
Wenn man das sieht, Mutter hat kein Wort Italienisch können, Tochter kein Wort Deutsch, muss übersetzen. Und der Tochter hat man immer gesagt, deine Mutter ist eine liederliche Person, eine Dirne. Man hätte müssen retten von aus diesen Verhältnis. Und dann sieht man das. Und was geht vor in diesen Leuten? Ja, die Zusammenführung hat zu nicht viel geführt, weil das ist nachher wieder auseinandergegangen. Andere Kinder von der Frau Hauser habe ich auch herausgefunden, hat man auch Zusammenführungen gemacht und es ist alles unglücklich gelaufen. Und Frau Hauser daher hat jetzt einen Film über BBC, einen Dokumentarfilm über die Vorgänge. Und dort in dem Film brüllt Frau Hauser und sagt, das Band war verrissen. Und das ist nicht gelungen, der Präventute das herzustellen und Misstrauen.
Viele von diesen Zusammenführungen sind misslungen, weil die Betroffenen nicht gut darauf vorbereitet worden sind.
Ich habe es gemacht. Und ein paar andere auch. Ich habe es gemacht, so gut ich konnte. Aber das hätte vermutlich eine psychologische Vorbereitung gebraucht, mit diesen Leuten von beiden Seiten und einmal ganz anders dahinter gehen.
Das war also die dritte Phase. Der Hans Gabretz sagt, dass die bis in die 90er Jahre gegangen ist. Und nachher? Nachher ist das, was passiert ist, immer mehr in Vergessenheit geraten. Es ist wie bei allem. Immer mehr Betroffene sterben und je mehr Zeit vergeht, desto weniger wird darüber geredet. Und genau darum gibt es diesen Podcast. Um die Stimmen festzuhalten, die die Geschehnisse hautnah miterlebt haben. In der nächsten und letzten Folge dieser Podcast-Serie schauen wir nochmal vertiefter darauf zurück, was die Proventuten und die Politik zur Aufarbeitung beigetragen haben. Ich kann an dieser Stelle schon mal spoilern, die Jenischen mussten hart und vor allem lang für ihr Recht kämpfen. Und dann lassen wir die Vergangenheit hinter uns und schauen in die Gegenwart. Weil auch wenn die Schliessung vom Hilfswerk Kinder von der Landstrasse mittlerweile 50 Jahre her ist, werden die Jenischen auch heute noch diskriminiert.
Zuletzt hat es einen Teil sesshaft gegeben und gesagt, ja, vielleicht bringen das die Fahrenden das Corona, weil die gehen ja Haus zu Haus. Wenn ihr das mal überlegt, wir reden von Vorurteilen abschaffen.
«Verlorene Kinder, wenn Jenische ihre Schweigen brechen», ist eine Podcast-Serie von mir, Dori Bossard. Sie ist im Rahmen meiner Bachelorarbeit an der Fachhochschule Graubünden entstanden. Ein herzliches Danke geht an Duschi Waser und Ursulina Gruber für das Teilen von ihrer Lebensgeschichte und an Hans Gabretz, der für uns über einen wichtigen Teil von seinem journalistischen Wirken geredet hat. Auch danke an Patrice Birchler für sein jenisches Musikstück «Melodie mit Herz». Weitere Musikkompositionen Selin Fankhauser, Sounddesign und Dialogschnitt Lara Wedekind, Sprecher Nicola Battiani.